Ich habe studiert mit dem Captain zur See und habe mein Patent A, B und C und die 6. Ich fahre die großen Pferde. Ich fahre die Mail Queen.
Ja, den Welthandel verstehst du sowieso nicht. Teilweise fährst du leere Container in die Richtung und fährst mit leeren Container wieder zurück.
Moin und herzlich willkommen zu meinem ersten Versuch eines Podcasts im Rahmen des Seminars Schlüssel zur Welt, die politische Ökonomie der bremischen Häfen. Es war ein großer Schock für Bremen und insbesondere für die arbeitende Bevölkerung in Bremen-Nord, als die letzte Großwerft Bremens, der Bremer Vulkan, 1996 Konkurs ging und alle Rettungsversuche fehlschlugen. 1997 schloss der Vulkan für immer seine Tore. Die Verantwortlichen in Wirtschaft und Politik taten alles, um die Ära Vulkan schnell vergessen zu machen. Zurück blieben 2500 Arbeiterinnen und Arbeiter, die in Arbeitslosigkeit entlassen wurden. Es war eine Zeit der Verzweiflung, der Trauer und der Wut. Dieses ist ein Zitat aus der Studie von Wolfgang Hien. Ein neuer Anfang war es am Ende nicht. Auf diese Studie werde ich mich im folgenden Podcast immer mal wieder beziehen und darauf zurückkommen. Für mich als Bremen-Norder war der Vulkan schon immer präsent, auch wenn ich die aktive Zeit nie miterlebt habe. So war er doch immer auf Familienfeiern, ab und zu mal Thema. Man kannte die Docks unten am Fegesacker Hafen und hatte den Vulkan doch schon öfter als Gesprächsthema. Vermutlich geht es vielen Fegesackerinnen und Fegesackern ähnlich. Und genau aus diesem Grund wollte ich mich intensiver mit diesem Konzern auseinandersetzen. Für mich wirkte der Vulkan immer als etwas Besonderes, als ein Ort von Heimat oder auch von Zusammenhalt. Nicht umsonst hört man immer wieder den Satz, einmal Vulkanese, immer Vulkanese. Und genau dieses Gefühl von einem Stadtteil prägenden Arbeitgeber wollte ich eigentlich in diesem Podcast vermitteln. Doch bei den Recherchen bin ich ins Grübeln gekommen. Ist der Vulkan wirklich so besonders? Oder ist er schlichtweg ebenso ein normaler Arbeitgeber wie jeder andere und die lediglich dem Mittel zum Zweck im Kapitalismus? Mit dieser Frage wird sich der folgende Podcast nun ein bisschen intensiver beschäftigen. Bevor wir aber zum Inhalt kommen, würde ich gerne noch einmal die Methodik und die damit verbundenen Probleme aufgreifen. Ich habe versucht, mehrere qualitative Interviews zu führen, was schlussendlich nicht so einfach war. Ich habe eine große Anzahl an Personen angefragt und habe auch immer erst die Antwort bekommen, ja, über den Bremer Vulkan könnte man nochmal reden. Also ich habe ehemalige Vulkanesen angefragt und viele waren erst relativ angetan von meiner Idee, sich mit dem Vulkan auseinanderzusetzen. Dann, als es aber um die Terminfindung geht, gab es zum einen natürlich die Corona-Probleme, zum anderen aber auch oft, dass die Leute nach einer etwas intensiveren Beschäftigung mit dem Vulkan doch auf einmal gar keine Lust mehr hatten, mit mir über dieses Thema zu reden. Bei vielen fiel dann der Satz, der Vulkan ist für mich jetzt doch abgeschlossen, ich habe keine Lust, wieder dieses Kapitel aufzumachen. Genau. Letztendlich habe ich ein Interview aufzeichnen können, von welchem ihr immer wieder im folgenden O-Töne eingeblendet bekommt. Hierbei handelt es sich um einen ehemaligen Werftarbeiter, der über 30 Jahre am Vulkan gearbeitet hat. Er ging 1993 in den Vorruhestand, kratzt mittlerweile an der 90 und wohnt immer noch im direkten Umfeld des ehemaligen Vulkangeländes. Des Weiteren habe ich ein nachgesprochenes Interview, wovon ein kleiner Teil am Ende des Podcasts zu hören sein wird. Interviewt wurde hierbei die Witwe eines ehemaligen Vulkanesen, welche nicht aufgenommen werden wollte. Demnach habe ich einen Teil des Interviews nachgesprochen oder nachsprechen lassen. darüber hinaus hatte ich die Möglichkeit, in diesen Podcast nicht alleine aufzunehmen und hatte das Vergnügen, ein Gespräch mit Sebastian Müller aufzeichnen zu können, welches ihr nun im Folgenden zu hören bekommt. Starten werden wir mit dem Buten- und Bin-Interview von Kudir Özgül und Hasan Kuler, welches ihr euch vielleicht an dieser Stelle noch einmal anschauen solltet. Der Link befindet sich in der Infobox und dann wäre es schlau, wenn ihr einmal auf Pause drückt, dieses Interview guckt und dann geht es im Folgenden mit der Besprechung des Interviews weiter. Viel Spaß euch mit dem Podcast. So, wir haben jetzt gemeinsam noch einmal dieses Buten- und Binnen-Interview geschaut von Hasso Kula und Kudir Özkul. Für mich ist prägnant geblieben dieser Satz, der Vulkan war mein Leben. Ich fand, es hat gewirkt, dass der Vulkan wirklich ein großer Anteil in seinem Leben hatte, dass es der Lebensmittelpunkt war. Sie haben davon geredet, wirkliche Freundschaften bis ins hohe Alter aufgebaut zu haben und haben immer wieder davon geredet, dass ganz Bremen-Nord beispielsweise zur Schiffstaufe gekommen ist und diesen Konzern, den Vulkan, als etwas Besonderes aufgenommen haben. Zum Abschluss ist ja auch dieser Satz gefallen, einmal Vulkanese, immer Vulkanese. Und die beiden Protagonisten aus diesem Interview haben für mich jedenfalls den Vulkan doch sehr positiv erscheinen lassen und ihn mit einer positiven Grundstimmung besetzt.
Ja, ich finde auch, also das ist sogar ein bisschen erstaunlich, ne? Weil in dem Video sieht man ja auch nochmal, oder man hört Ausschnitte aus dieser Rede, die Hasso Kula als Betriebsratsvorsitzender dann da gehalten hat zum Ende des Vulkans. Und man sieht dieses Trauerflor, eigentlich eine ganz traurige Entwicklung. Und dann doch mit dem Abstand haben die so eine positive Bezugnahme auf ihre Arbeit. Das fand ich schon spannend. Einmal Vulkanese, immer Vulkanese ist mir noch so im Gedächtnis geblieben als Formulierung, also wirklich so ein Zusammenhalt und dann mit der, das, also sozusagen das ganze Dorf oder Entschuldigung, ganz Bremen-Nord kommt zur Schiffstaufe, das ist natürlich auch ein Zeichen von so gesellschaftlicher Anerkennung, ne, in der Bevölkerung. Also man hat schon den beiden angemerkt, die arbeiten dann nicht nur für den Betrieb, sondern die hatten auch das Gefühl, sie arbeiten für die Gesellschaft so ein bisschen. Und die kommt dann da, wenn so ein Schiff irgendwie getauft wird und guckt sich das an. Das wirkte für mich schon auch wie so ein erfüllter Rückblick auf so ein Arbeitsleben. Und besonders faszinierend fand ich die Erzählung von Kudri Özkul, dass der sagt, der wusste gar nicht, was der machen soll, als der ankam. Das ist natürlich... Da kann man noch viel mehr verstehen, dass das wirklich sein Leben dann war. Das muss für ihn ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man fährt in ein fremdes Land und weiß nicht, was man da tun soll. Und dann steigt man aus und sieht, okay, ich werde jetzt wohl Schiffe bauen. Dass das sozusagen prägend fürs ganze Leben ist, kann ich mir schon auch gut vorstellen.
Genau, so habe ich es auch immer wahrgenommen. Dadurch, dass ich aus Bremen-Nord komme, hatte ich ja auch irgendwie immer schon eine passive Verbundenheit zum Bremer Vulkan, ohne dass man sich damit beschäftigt hat, aber... Man kennt die Docks, man kennt sozusagen so ein bisschen die Geschichte und hat medial ja auch immer diese Verbundenheit zum Stadtteil wahrgenommen. Und auch so aus vorsichtigen Erzählungen, wenn man sich gar nicht intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, bei Oma auf dem Kaffee und Kuchen ist dann doch mal der Vulkan als Thema gefallen und wirkte für mich doch immer als eine positive Erinnerung der Leute. Und bis dato hatte ich das nie hinterfragt, aber... Genau das wollen wir jetzt einmal machen und uns sozusagen weitergehen und vielleicht mal eine andere Sicht in den nächsten Minuten anschauen.
Verglichen uns geht es nicht anders wie Bergbau. Ja. Die müssen hart ran und wir mussten das da auch, ne, in Sektionen rumkabbeln, Schweißen über Kopf und wurde gebrannt. Und den Lärm von diesen Bauern, die da immer waren, mussten dann die Schweißraupen und alles wieder glätten und so. Die waren an allen Ecken, waren Bauer.
Ja, okay.
Wir sind immer hingegangen und haben uns Watte geholt. Ja, vom Sanitäter. Die gab es extra für Leute, die im Krach arbeiten. Die holten sich Watte und steckten die in die Ohren. Dann war es ein bisschen leiser, war das gedämpfter.
Ja, das kann ich nicht.
Allerdings, diese ewige Klapperei, das geht ja auf die Ohren, ne? Ja. Dann irgendwie waren ja Lohngruppen da. ich wusste, ich konnte eigentlich drauf pochen, ich wollte mir Geld haben. Und irgendwie ging das wohl doch nicht. Und dann kamen sie vom Schnürboden, die hatten eine neue Abteilung, eine 1:10 Abteilung und Kodierung. Das war Neues damals.
Okay.
Und mit Lochkarten und Lochbändern gearbeitet. Und die mussten das schreiben, dann wurde ich abgeworben, ob ich nicht Lust hätte, damit herzukommen. So, habe ich ja gesagt, das kommt mir gerade richtig, ne? Weil ich da, weil die mir nicht meinen Willen ließen. Ja, ja. Ja, und da bin ich dann 23 Jahre gewesen.
23 Jahre.
Ja. So, im Ganzen muss das. Na ja, 38, 39 Jahre. Und dann wurde, hatte ich am Telefon schon gesagt, dieses neue Gebäude gebaut, da Großsektionshalle.
Mhm.
Und dadurch, dass man das so konnte, waren Leute über.
Okay.
Hatten sie aber nicht die Leute richtig, besuchten sie. Und dann habe ich mich da gemeldet. Unser Chef war natürlich da ganz und gar gegen. Und da hat er noch Schule gemacht, offenbar waren 8 Leute von seinen Leuten weg. Da im Büro, naja, so wohl habe ich mich nicht gefühlt wie eigentlich im Betrieb.
Okay.
Das Arbeiten war anders. Man war immer wie so ein Huhn,
naja,
auf die Eier legt, ne? Immer an seinem Schreibtisch.
So, jetzt haben wir einen kleinen O-Ton von einer Person aus Bremen-Nord gehört, die lange Zeit am Bremer Vulkan gearbeitet hat, letztendlich bis 93, bevor sie dann in den Vorruhestand gegangen ist. Die letzten Jahre am Vulkan hat er gar nicht mehr so miterlebt. Derzeit ist die Person 89, wohnt immer noch in Bremen-Nord. Und wir werden in den nächsten O-Tonen immer mehr merken, wieso sein Verhältnis zum Vulkan auch heute noch ist. Gerade haben wir gehört, dass gerade die Arbeitsbedingungen doch nicht immer ganz rosig waren. Ganz am Anfang hat er eingeleitet, dass man sich immer Watte bei den Sanitätern für die Ohren holen konnte, weil es diese ewige Klapperei und weil es halt super laut war und man doch irgendwas dagegen machen musste, um vielleicht nicht abends noch den Tinnitus im Ohr zu haben. Genau.
Den man dann wahrscheinlich trotzdem noch im Ohr hatte, oder?
Wahrscheinlich schon. Ja. Ich glaube nicht, dass Watte da die Abhilfe liefert. Dennoch hat er ja auch gesagt, dass er sich im Betrieb doch wohlgefühlt hat und lange gerne im Schiffsbau gearbeitet hat, bis er dann sozusagen in eine neue Abteilung versetzt wurde, an den Schreibtisch. Und da hat er ja auch einen ganz prägnanten Satz gesagt, dass er sich wie ein Huhn eingesperrt am Schreibtisch gefühlt hat. Und da wirkt es für mich doch noch so, dass es eine relativ harte Arbeit war, aber auch eine für ihn auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt zufriedenstellende Arbeit.
Ja, würde ich, glaube ich, auch. Aber jetzt schon mal im Vergleich zu dem, was wir vorher gehört haben, sind jetzt hier schon mal zumindest 2 Themen aufgetaucht, die gar nicht thematisiert wurden von Hasso Kula und Gudri Özkol. Nämlich einmal mehr Geld. Also er wollte mehr Geld haben. Scheinbar war die Bezahlung nicht so zufriedenstellend. Das ist natürlich immer ein wichtiges Thema. Lohnforderungen, Streiks und sowas. Und dann natürlich Lärm und Arbeitsbedingungen, ne? Also Watte in die Ohren packen, das heißt ja auf jeden Fall, dass es keinen richtigen Arbeitsschutz gegeben haben muss, ne? Ich weiß gar nicht, um welches Jahr wir jetzt da reden, wann das war, aber normalerweise könnte man sich ja vorstellen, in so einem Industriebetrieb muss es ja irgendwie, klar, heute gibt es einen anderen Standard, aber wahrscheinlich auch damals schon vernünftige Lärmschutz zum Beispiel muss es ja eigentlich geben, ne? Aber das sind so 2 Bereiche, 2 Themen, die mir aufgefallen sind. Aber stimmt schon, ein bisschen Melancholie ist dann doch drin. Ne? Betrieb versus Büro. Büro war dann nicht so seins. Ich kenne das ja selbst aus meinem Alltag. Büro, ich fühle mich nicht wie so ein Huhn. Aber ist auch eine andere Büroarbeit, glaube ich, die ich mache, als die er gemacht hat.
Nur um das Datum einmal zu ergänzen. Also er wurde so Mitte der 80er aus der Halle ins Büro versetzt.
Okay.
Also muss es so um die 70er, 80er sich gehandelt haben, von denen er dort gesprochen hat. Genau. Dann wollen wir uns jetzt, haben wir einmal 2 unterschiedliche Seiten, 2 unterschiedliche Standpunkte schon angehört. Und ich möchte im Folgenden einmal so ein bisschen auf die Studie von Wolfgang Hien schon einmal eingehen. Er hat mit weiteren Kollegen die erste Umfrage 1999 zu den Arbeitsbedingungen am Bremer Vulkan gemacht. Die erste Umfrage wurde mit der letzten Produktionsbelegschaft gemacht. 366 Fragebogen wurden ausgefüllt und 40 offene Interviews wurden geführt. Interessant ist natürlich, wie es mit der Produktionsbelegschaft dann nach der Pleite sozusagen weiterging. Und da finde ich die Zahlen doch relativ aussagekräftig. Also 30% sind nach dieser Umfrage, nach dem Ende des Vulkans, direkt in Arbeitslosigkeit verfallen. Und besonders stark hat es die über 50-Jährigen betroffen. Da war jeder Zweite von arbeitslos oder ist in Arbeitslosigkeit verfallen. Mhm. Besonders interessant ist natürlich auch der Gesundheitszustand, der sich bei vielen der 50- bis 59-Jährigen nach der Schließung des Bremer Vulkans verschlechtert hat. Ein sehr prägnantes Zitat, was aus einem offenen Interview herauskam, war: Die Person ist zu jung für die Rente und zu krank für die Arbeit. So hat er das formuliert, und das finde ich doch sehr nicht beeindruckend auf einer negativen Ebene, dieses Zitat. Genau. Ein weiteres Zitat, was gefallen ist in einem weiteren Interview von einer anderen Person, ist, dass der Vulkan in den letzten Jahren den Bach runterging, aber seine Gesundheit ging auch den Bach runter. Wie nimmst du diese Aussagen wahr?
Also das ist natürlich so eine doppelte Zerfallsgeschichte sozusagen. Ne? Wir haben erstmal das Ende des Vulkans schon so ein bisschen im Blick. Da haben wir uns im Seminar mit beschäftigt, und das haben viele auch sozusagen vielleicht schon auch anders mitbekommen. Aber dass es natürlich immer auch individuelle Schicksale sind, ne? Nicht nur die Arbeitslosigkeit, sondern auch die gesundheitlichen Schäden, die damit einhergehen, vielleicht auch Isolation. Also das ist ja dann, wie wir jetzt am Anfang gesehen haben, dann doch mehr als ein Arbeitsplatz. Und ich finde eigentlich der Titel dieser Studie, der ist so schön sprechend. Ein neuer Anfang war es am Ende nicht. Ne? Das sagt eigentlich schon alles. Und es ist eigentlich richtig toll, dass es diese Studie gibt. Ne? Das ist ein sehr großes N. Ne? Also viele Fragebögen, viele offene Interviews. Das ist eigentlich ein richtiger Schatz für die Forschung.
Genau. Die Zahlen, die ich jetzt gerade genannt habe, waren sozusagen von der ersten Studie, die von den Personen durchgeführt wurde, von 1999. Im Folgenden möchte ich mir die weitere Studie von ihnen angucken, weil 10 Jahre nach der Schließung des Vulkans haben sie sozusagen eine erneute Befragung durchgenommen. Und die Zahlen werden wir uns im Folgenden noch einmal ein bisschen genauer anschauen. Genau, jetzt werden wir uns einmal sozusagen die neue Studie von 2006 ein bisschen genauer anschauen. Und in dieser Studie geht es auch so ein bisschen um die Erinnerung der ehemaligen Vulkanesen an ihre Zeit auf dem Vulkan. Viele haben die Zeit beschrieben als gute Zeit, aber halt auch als knüppelharte Zeit. Dennoch sind Unterschiede in deren Erinnerung natürlich auch vorhanden, und ich finde sie relativ erstaunlich, diese Unterschiede. Man kann grob die Leute in zwei Cluster einteilen, ganz vorsichtig, aber so ein bisschen zum Verständnis versteht, um das zu verstehen, und so macht es auch die Studie. Zum einen eine Personengruppe, die nach dem Vulkan relativ zügig neue Arbeit gefunden hat oder nach der Arbeit in die Altersrente gegangen ist beispielsweise. Diese Personen haben in den Interviews oftmals den Vulkan eher in einem Nebensatz noch erwähnt oder erwähnen den Vulkan eher nach dem Motto, das ist alles lange her und vorbei. Sozusagen für die war es eine oftmals schöne, aber harte Zeit, aber sozusagen es ist nicht mehr präsent in deren Lebensmittelpunkt. Das finde ich ganz interessant, da ich ja, wie schon angesprochen, probiert habe, Interviews zu führen und viele Leute angesprochen habe, ob sie sich vorstellen können, mit mir ein Interview über dieses Thema zu reden, Und viele haben halt auch diesen Satz ähnlich formuliert. dass für sie das eine schöne Zeit war, ja, aber jetzt darüber nicht mehr nachdenken wollen, sondern sozusagen einen Schlussstrich unter den Vulkan gezogen haben. Und genau zu diesem Thema werden wir jetzt einmal einen O-Ton hören von der Person, von der wir vorhin schon einen gehört haben.
Bremen-Nord war schlecht. Ja. Das war ganz schlechte Jahre. Ich weiß nicht, die haben dann demonstriert, die sind dann vom Vulkan aus durch ganz viel gesagt gezogen mit den ganzen Leuten. War ich schon ein paar Jahre in Rente, hatte da gar keine Lust mehr mitzulaufen oder sowas. Irgendwie fühlte man sich zwar verpflichtet, aber ich hab's dann nicht gemacht und die anderen auch nicht.
Bei diesem O-Ton ging es jetzt um die Proteste am Bremer Vulkan. Ich hatte eine Frage dazu gestellt, wie man die wahrgenommen hat, ob man daran teilgenommen hat und wie man die aus heutiger Sicht bewertet. Die Person hat lange am Vulkan ja gearbeitet, aber diese Proteste waren für sie, waren für ihn eher nebensächlich. Man hat sich nicht mehr damit verbunden gefühlt. Was ich ganz interessant finde und was sozusagen ja auch diese vorherige These, die die Studie aufstellt, doch ein bisschen stützt.
Also spannend ist ja, dass er sagt, er hat sich schon irgendwie verpflichtet gefühlt. Und er hat ja auch so ein kollektives Individuum benutzt. Also wir, also wahrscheinlich auch seine Kollegen, ne, waren irgendwie schon verpflichtet, aber man hat es dann doch nicht gemacht. Und das ist dann vielleicht, man hört das ja auch im Hintergrund, diese Vögel zwitschern, das ist wahrscheinlich ein richtig schöner Garten, den er da hat. Das ist so vielleicht so der Rückzug ins Private, der ja sozusagen im Ruhestand auch sozusagen, ja, angesagt ist vielleicht sogar bei einigen. Aber das spricht natürlich dafür, dass der hat so ein bisschen seinen Frieden gemacht wahrscheinlich, ne? Und deswegen muss der auch gar nicht mehr protestieren, weil er vielleicht gar nicht auch nicht weiß, was wofür oder wogegen, weil es ihm wahrscheinlich ganz gut geht. Das kannst du besser beurteilen, du hast ihn ja getroffen. Der hat sozusagen keine Verbitterung oder so, die dann noch verarbeitet werden muss.
Genau. Das würde ich so unterschreiben. Also der Person geht es relativ gut. Und dadurch, dass er dann in die Altersrente gegangen ist, hat er sich sozusagen diesen Vulkan gar nicht mehr als Lebensmittelpunkt gehabt und sich damit nicht mehr verbunden, vielleicht schon gefühlt, aber nicht mehr verpflichtet, dahin zu gehen, um sozusagen für oder was auch immer zu protestieren, was er vielleicht nicht mehr wusste, wie es gerade genannt wurde. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Interessanter ist es eher, ihm ist es jetzt gut ergangen, den Leuten, denen es nach der Vulkanschließung vielleicht nicht so gut ergangen ist. Viele Leute sind ja auch arbeitslos geblieben über einen längeren Zeitraum oder natürlich auch krank geworden. Bei diesen Leuten ist der Vulkan doch eher noch sehr präsent. So wirkt es aus den Interviews, so wirkt es aus Gesprächen, die ich geführt habe. Sie schildern die damalige Arbeit oft als sehr hart und haben mit physischen und psychischen Problemen oftmals zu kämpfen. Für sie ist der Vulkan immer noch Mittelpunkt, da sie dadurch immer sozusagen durch ihre Erkrankung, durch ihre lange Arbeitslosigkeit vielleicht auch, wenn man das so sagen kann, einen Schuldigen dafür haben, den sie weiter präsent sehen.
Macht natürlich Sinn, ne? Dass man, wenn man die Probleme weiter mit sich rumschleppt, dass man dann auch sozusagen, dass der Vulkan präsenter ist. Spannend wäre jetzt natürlich nochmal zu sehen, welche Gruppe stärker die öffentliche Wahrnehmung prägt. Das kannst du vielleicht besser einschätzen, ne? Aber sind es eher die mit einem positiv verklärenden Blick vielleicht auf den Vulkan oder sind es die, die so ein bisschen verbittert sind oder die mit verbittert klingt so ein bisschen, vielleicht das falsche Wort, weil es gibt ja auch sehr legitime Gründe, warum man sauer sein kann, gerade wenn es gesundheitliche Schäden gibt, die dann auch den Ruhestand irgendwie ziemlich stören, ne? Wenn man dann gar keine Ruhe hat. Aber es wäre spannend zu wissen, wer eigentlich die öffentliche Wahrnehmung stärker prägt.
Also aus meiner Sicht und die Interviews oder die Umfragen, die ich gemacht habe und den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die vielleicht auch nicht am Vulkan beschäftigt waren, sondern sozusagen in der Zeit in Bremen-Nord gewohnt haben und für die der Vulkan immer präsent war, und auch heute noch ist, für die ist, glaube ich, diese erste Personengruppe doch prägend. Ich würde behaupten, dass wenn man sich auch Medienbeiträge anschaut, dass der Vulkan dann immer durch die Leute repräsentiert wird oder ja, oder oftmals repräsentiert wird, denen es nach dem Vulkan gut ging. Mhm. Klar, die auch mal hier und da was kritisieren. Ja, die Arbeit war hart, aber letztendlich war sie schön und ich habe damit abgeschlossen. Manchmal hängt man vielleicht noch mit einem weinenden Auge dem Vulkan nach, aber die Zeit ist vorbei. Genauso habe ich es aufgenommen mit den ganzen Leuten, die ich gefragt habe, ob sie mit mir ein Interview führen wollen. Für die war die Zeit meistens vorbei. Vorbei war die Zeit nur nicht für die Leute, die halt noch sehr am Vulkan hängen, durch, wie ich sage, legitime Gründe, durch keinen Job gefunden, durch eine Krankheit, die sie im Alter belastet.
Vielleicht spannend, es ist natürlich trotzdem irgendwie ein bisschen paradox, ne, dass gerade die, die jetzt sagen, wir gehen gar nicht auf Demonstrationen mehr und wir sind sozusagen damit irgendwie im Reinen, dass die aber dann doch dass diese Perspektive zumindest die öffentliche Wahrnehmung prägt. Man könnte ja eigentlich vermuten, dass die anderen, die dann auch versuchen, die Stimmung so ein bisschen zu beeinflussen mit Demonstrationen oder mit irgendwelchen Lesebriefen oder sonstigen, dass die stärker Gehör finden, ne? Weil die ja darauf, die wollen ja Gehör finden. Die erste Gruppe ist ja vielleicht gar nicht so sehr darauf erpicht, Gehör zu finden. Und scheinbar ist es aber trotzdem dieses Narrativ, was sich irgendwie durchsetzt. Vielleicht ist das auch eine Frage des zeitlichen Abstands, ne? Dass sozusagen mit zunehmendem Abstand irgendwie die Verklärung größer wird. Aber ich finde das erstmal zumindest erklärungsbedürftig. Also spannend auch.
Definitiv. Und gerade deswegen finde ich diese Studie so interessant, auf die wir gleich weiter nochmal eingehen wollen, weil es für mich auf jeden Fall der erste Anhaltspunkt dafür überhaupt war. Also vorher habe ich das nie wahrgenommen, dass klar, natürlich werden Leute leider arbeitslos, wenn ein Unternehmen pleite geht, aber für mich war es nicht präsent, dass damit einhergehend so große Probleme sich rauskristallisiert haben. Und das zeigt diese Studie ganz gut auf. Und ich habe wenig andere Informationen außer direkte Gespräche mit diesen Personen gefunden, die sozusagen dieses Bild überhaupt vermitteln. Deswegen ist es umso interessanter, die Zahlen, die wir uns gleich anschauen, wie die Leute, die dieser Personengruppe angehören, das alles bewerten. So, nun wollen wir uns einmal die Zahlen, die ich gerade schon angesprochen habe, ein bisschen genauer anschauen. Einleitend habe ich ja schon einmal die Arbeitslosenverteilung direkt nach Ende des Vulkans angesprochen. Interessant ist natürlich, wie das 10 Jahre später aussah. Das war dann sozusagen, dass 46,8% der letzten Produktionsbelegschaft noch in fester Arbeit waren. In befristeter Arbeitsverhältnisse waren 7,9%. Arbeitslos waren 15,4% und natürlich ein großer Teil war dann mittlerweile verrentet und das waren 29,9%. Hier sehen wir, dass natürlich wieder ein großer Teil in Arbeit gekommen ist. 50% hatten wir ja vorher, der über 50-Jährigen waren arbeitslos. Ein Teil hat natürlich wieder Arbeit gefunden, aber ein großer Teil ist auch verrentet. Interessant ist natürlich, wo die Leute so ein bisschen untergekommen sind. Natürlich sind einige bei Benz untergekommen und bei den anderen Werften, die sozusagen aus dem Vulkan entstanden sind in Bremen-Nord. Ein großer Anteil ist aber auch in andere Branchen gegangen, wie wir es auch im Buten- und Binnen-Interview gesehen haben. Ich glaube, das war ein Second-Hand-Shop, der aufgemacht wurde. Viele wollten natürlich aber auch in einer ähnlichen Branche bleiben und haben im Bremer Norden keine Perspektive gehabt. Im Interview, was wir später noch hören werden, spricht dann eine Person, die leider nach Essen gehen musste in den letzten Jahren vor der Rente. Die Person hatte noch 8 Jahre zu arbeiten und musste dann sozusagen ihre letzten 8 Jahre pendelnd nach Essen verbringen. Die Familie ist in Bremen geblieben und er durfte immer diese große Strecke auf sich nehmen. Interessant ist natürlich auch, wie die Leute 10 Jahre nach der Schließung ihren allgemeinen Gesundheitszustand selber bewerten. Und das natürlich im Vergleich zur Studie von 99. Nur 4% der Leute, natürlich muss man auch immer das hohe Alter mit im Hinterkopf haben, aber dennoch finde ich es sehr aussagekräftig. 4% der Leute im Jahr 2006 und auch 4% der Leute im Jahr 1999 würden ihren Gesundheitszustand als sehr gut bewerten. 2006 als gut würden 37,5 und 1999 27 bewerten. Also hier sehen wir, dass doch die Leute, die ihren Gesundheitszustand als gut bewerten, innerhalb von 7 Jahren um 10% angestiegen sind. Also die Schließung des Bremer Vulkans hat sich auf die Gesundheit, so wirkt es in der Umfrage, bei vielen Leuten positiv ausgewirkt. Sozusagen vielleicht auch, weil sie verrentet sind und dann nicht mehr schwer arbeiten mussten. Aber erstmal finde ich, ist es doch eine ganz interessante Zahl. So auch der Punkt sehr schlecht, also wer seinen Gesundheitszustand als sehr schlecht bewertet, da hatten wir 1999 10% und in 2006 nur noch 3,2%. So haben sich die Zahlen natürlich geändert. Viele sind in Rente gegangen, deswegen lassen sich die Zahlen nicht direkt miteinander vergleichen, aber dennoch gibt es ja eine Tendenz. Genau, also vermutlich wurden diese Ergebnisse erreicht, weil sich natürlich die Arbeitsintensität und die Belastung geringer wurden. Interessant sind aber auch noch die Erkrankungen, die, sag ich mal, häufig am Vulkan waren. Wenn man sich anguckt, bei wie vielen Prozent der letzten Produktionsbelegschaft diese aufgetreten sind. Wenn wir uns einmal Rückenbeschwerden angucken, sind wir bei 44,8% der Befragten geben an, dass sie mindestens an 3 Tagen im Monat starke Rückenschmerzen haben. In einer vergleichbaren Industrie sind das nur etwa 39,2%. Bluthochdruck ist um fast 5% höher als in vergleichbaren Industrien. Herzerkrankungen liegen bei 18,4% der Leute geben es an. In der vergleichbaren Industrie sind es nur 12,8%. Besonders prägnant sind natürlich oder besonders aussagekräftig sind natürlich Krebserkrankungen, die 6,5 Leute der letzten Produktionsbelegschaft bei sich diagnostiziert oder bei ihnen diagnostiziert wurde. In einer vergleichbaren Industrie sind es nur 3,4. Und am erschreckendsten finde ich persönlich auf jeden Fall die seelischen Erkrankungen bzw. die Depression. Dort geben der letzten Produktionsbelegschaft 27,8% der Leute an, dass sie mit seelischen Belastungen zu kämpfen haben. In einer vergleichbaren Industrie gibt es nicht die perfekten Zahlen, aber man spricht von ca. 12%, was ja doch schon eine Verdopplung vom Vulkan. Der Vulkan verdoppelt diese Zahl ja doch. Bei durchweg allen Krankheitsgruppen liegen die ehemaligen Werftarbeiterinnen und Werftarbeiter deutlich höher als der Durchschnitt der Industriearbeiter. Anzumerken ist, dass leider nicht die Lungenerkrankung gefragt wurde. Im mündlichen Teil der Befragung zeigt sich aber, dass ein Großteil der Produktionsarbeiter Asbestschatten im Röntgenbild hatten und fast alle Schweißer über massive Atemwegsprobleme klagen. Darüber hinaus sind Knieschäden und Schwerhörigkeit hatten wir ja vorhin im O-Ton auch schon, die Belastung der Ohren, das ist oftmals Alltag für ehemalige Vulkanesen. Interessant ist jetzt, dass wir im Folgenden noch einmal einen O-Ton hören, der uns genau diese Asbesterkrankung vielleicht auch einmal ein bisschen näher bringt oder ein bisschen uns das erklären kann.
Mein Großvater hat von 1966 bis zum Konkurs am Bremer Vulkan gearbeitet. Er hat als technischer Zeichner gearbeitet und er hat immer gesagt, dass er der Einzige in seiner Abteilung war, der überhaupt wusste, wie ein Schiff gebaut wird. Er hat Schiffe gezeichnet wie die Fregatte Bremen und die Corsair. Ich weiß noch, wie er immer davon geredet hat, dass der Vulkan an diesen Schiffen pleite gehen wird. Die Kalkulation der Kosten haben nie gepasst. Eigentlich ist er auch immer gerne zur Arbeit gegangen, aber er musste immer super viele Überstunden machen. 14 Stunden waren keine Seltenheit. Und Samstage und Sonntage erst recht nicht. Dafür gab es aber immer gutes Geld. In den letzten Jahren des Vulkans wurde es dann immer mehr Arbeit, aber das Gehalt stieg nicht. Eher entgegengesetzt. Alles wurde gestrichen. Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld. Nach der Pleite hatte sich mein Opa dann das erste Mal arbeitslos gemeldet. Ich weiß noch, dass meine Großeltern ziemlich geschockt waren, als sie das erste Arbeitslosengeld bekommen hatten. Damals wussten sie nicht, wie sie davon überhaupt ihre Miete zahlen sollten. Sie haben dann auch Einspruch dagegen eingelegt und haben direkt 300 D-Mark mehr bekommen, obwohl es keine erneute Berechnung oder ähnliches gab. Ich frage mich heute noch, wie es den ganzen Gastarbeitern ergangen ist, die die Behördenbriefe nicht verstanden haben und keinen Einspruch einlegen konnten. Wenn wir schon beim Geld sind, es war ja auch immer die Rede von einer Abfindung, welche meine Großeltern auch erst nicht ausbezahlt bekommen haben. Erst durch juristischen Druck haben sie 2 oder 3 Jahre später ihre Abfindung bekommen. Ganze 200 D-Mark. Nach dieser Zeit hatte mein Opa dann noch einen neuen Job. Er war ja noch zu jung für die Rente. Aber dann ist er plötzlich schwer krank geworden. Das Atmen fiel ihm schwer. Er hatte etwas mit der Lunge. Asbestose. Das hat er durch den Vulkan bekommen. Immer wenn gesägt wurde, zog ein Staubfilm über den ganzen Vulkan bis in die Büros. Jeder musste es einatmen. Er hat dann Hals über Kopf seinen Job gekündigt und natürlich keine wirkliche Rente bekommen. Meine Großeltern haben einen Antrag auf Berufskrankheit gestellt, aber die Asbestose wurde nicht anerkannt. Man brauchte schließlich Beweise. Es war ein langer Kampf mit der Betriebskrankenkasse. Erst als er verstarb, wurde die Krankheit anerkannt und auch erst dann erhielt meine Oma das Geld.
So, jetzt haben wir einmal ein nachgesprochenes Interview gehört. Ich habe mit der Frau des Betroffenen, über den dieses Interview geht, gesprochen, der ja mittlerweile verstorben ist. Dessen Frau hat mir die ganzen Informationen zur Verfügung gestellt. Es war ein relativ langes Telefonat und sehr aufschlussreich. Sie wollte aber nicht mit mir persönlich sprechen, zum einen durch Corona und zum anderen hatte sie nicht das Interesse, dass ihre Stimme groß aufgenommen wird. Demnach habe ich die Informationen genommen und das Interview einmal zusammengefasst und es wurde nachgesprochen. Gut, kommen wir zum Inhalt des Interviews. Also ich finde sehr interessant einige Punkte an diesem Interview. Zum einen wird ja auch wieder das bestätigt, was wir doch öfter schon gehört haben, dass er gerne damals zur Arbeit gegangen ist. Interessant ist jetzt noch die andere Perspektive, die so ein bisschen beleuchtet wird, mit den Überstunden. Also es wurde gesagt, dass 14 Stunden keine Seltenheit waren und auch gerade wenn Schiffe oder die Auslieferung von Schiffen bevorsteht, dass Samstage und Sonntage eigentlich regelmäßig zum Arbeiten genutzt wurden.
Ist auch spannend, dass er sagt, am Ende, zum Ende des Vulkans hin wurde die Arbeit mehr. Ne? Man hätte jetzt eher das Gegenteil gedacht, aber liegt wahrscheinlich daran, dass ja die Entlassungen schon früher eingesetzt haben. Ne? Es wurden ja schrittweise sozusagen Teile der Belegschaft schon freigesetzt. Und die Arbeit blieb natürlich dann für die Verbliebenen. Das fand ich spannend. Ne? Er musste mehr machen.
Ja, man denkt, es geht pleite, es geht zum Ende hin, aber es war ja auch Produktion bis zum Schluss. Ja. Die Costa war ja, glaube ich, das letzte Schiff, was noch dort gebaut wurde, ganz bis zum Schluss. Und dass dann mehr Arbeit vor einer Pleite, das ist schon irgendwie
ein bisschen. Und auch die Klugheit sozusagen der Arbeiter, ne? Also was da erzählt wird, er wusste schon, dass die Werft daran pleite gehen würde, weil das alles eine komische Kalkulation ist und weil er der Einzige war, der sozusagen verstanden hat, was das Schiff, wie das Schiff gebaut wird. Klar, als technischer Zeichner hat man natürlich einen Überblick und es gibt ja oft in so großen Organisationen viel, viel mehr Wissen auf verschiedenen Ebenen über das eigentliche Geschäftsmodell als im Management selbst. Das ist nämlich auch nochmal eine spannende Nebenbeobachtung an diesem Interview.
Interessant ist, was seine Frau mir in dem Bezug darauf noch immer gesagt hat, also er hat immer viel Arbeit mit nach Hause genommen, hat sie auch gesagt, und viel mit ihr gesprochen und er hat sich immer geärgert, gar nicht nur in den letzten Jahren, wo der Vulkan pleite gegangen ist, sondern schon vorher, wo die ersten Schiffe gebaut wurden, dass er gemerkt hat, dass die Berechnungen einfach ganz oft viel zu günstig waren, um diesen Auftrag zu bekommen.
Ah, ja.
Und er sich gefragt hat, wie sollen wir denn überhaupt, er war auch für den Stahleinkauf verantwortlich. Wenn er Stahl gekauft hat, hat er zu wenig Geld bekommen und konnte gar nicht die Stahlpreise zahlen. Und hat das auf Rechnung gekauft, was nicht funktioniert hat. Und so hat er sich immer schon gefragt, wie soll dieses Konstrukt denn eigentlich funktionieren, wenn wir vorher schon wissen, dass wir bei einem Schiff nur einen geringen Gewinn vielleicht erwirtschaften und wenn dann immer noch große Probleme auftreten, von denen seine Frau nämlich auch oftmals gesprochen hat, dass immer wieder hier und da mal was schiefgelaufen ist, was ja wahrscheinlich bei so einem großen Schiff auch kein Wunder ist.
Klar, ja.
Aber was vielleicht in der Berechnung der Kosten vorher schon hätte auftreten müssen. Kann ich mir vorstellen. Ja.
Aber es ist wahrscheinlich auch die Wettbewerbsstruktur auf diesen Märkten, ne, die das dann erzwingt. Also die Werftenkrise, die ist ja dann schon ein bisschen älter oder die hält länger an. Und dann gibt es natürlich in der Management-Ebene schon auch das Wissen darum, vermutlich, dass man eigentlich ein bisschen mehr kalkulieren muss, aber dann kriegt man den Auftrag eben nicht. Ne? Und dann gibt es eher die Mentalität, wir müssen da jetzt, um zu überleben, sozusagen mit nach unten in unseren Preisen. Und der Druck wird dann so ein bisschen runtergeleitet. Ne? Und das merken die Leute schon, die da arbeiten, dass das irgendwie sich verändert. Und dass es vielleicht auch gar nicht aufgehen kann.
Genau, ja. so ein schwieriger Zwischenweg. Entweder man setzt die Kosten richtig an und kriegt den Auftrag vielleicht nicht. Oder man senkt die Kosten,
ja,
kriegt den Auftrag, aber weiß nicht, ob man später über Profit erwirtschaftet. Das ist natürlich,
ja,
ein Schwert mit zwei Seiten.
Kennen wir auch aus großen Bauprojekten oft, ne? Die werden ja auch zu gering angesehen.
Ja.
Ja, ist ein anderes Thema.
Genau. Machen wir einmal weiter. Gut. Interessant fand ich dann auch noch, als der Vulkan pleite gegangen ist und sie das erste Arbeitslosengeld bekommen, ja, haben. Zum einen haben sie davon geredet, dass es doch sehr niedrig waren und sie geschockt waren, aber dann sozusagen einen Einspruch einlegen konnten und ohne erneute Berechnung mehr Geld erhalten haben. Und die Frage, die sich in dem O-Ton eben gestellt hat, die würde ich gerne noch einmal aufgreifen. Was ist mit den ganzen Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern passiert, die vielleicht diese Behördenbriefe, ja, nicht verstanden haben und keinen Einspruch einlegen konnten?
Ja, also erstmal natürlich bemerkenswert auch, dass die Person sich die Frage selbst stellt, ist vielleicht auch gar nicht so selbstverständlich. Das spricht ja schon auch dafür, dass es vielleicht ein größeres Verständnis auch in der Belegschaft gab für diese sozusagen Sprachprobleme oder auch ein Mitgefühl mit den Kolleginnen aus anderen Ländern. Und ja, es stellt sich dann schon, ich meine, der Moment, das, ich finde das so spannend, oder spannend ist das falsche Wort, krass eigentlich, wenn man sagt, ich habe mich jetzt das erste Mal arbeitslos gemeldet, ne? Als alter Mann, kurz vor der Rente, es muss einfach eine unfassbar schwere, schlechte, stigmatisierende Erfahrung sein, dann aufs Arbeitsamt zu gehen. Und dann kriegt man so einen Bescheid und denkt sich, okay, wie soll das eigentlich funktionieren? Und wir wissen natürlich jetzt nicht, was in dem Fall vorgelegen hat, ob das sozusagen absichtlich falsch war oder ob einfach, ja, große Arbeitsbelastung in der Arbeitslosenverwaltung dann war oder so. Aber es ist nicht sehr unwahrscheinlich, dass viele, die Bescheide nicht verstanden haben, sozusagen einfach weniger bekommen haben, als ihnen zugestanden hat. Und das gilt ja für die Abfindung auch. Ich meine, das ist natürlich eine lächerliche Abfindung, 200 D-Mark. Das ist eigentlich, also, ja, unvorstellbar.
Ja. Ja. Und besonders dann, dass da noch ein Zeitraum zwischen war, um überhaupt diese 200 D-Mark zu erhalten.
Ja.
Das ist natürlich.
Und ich meine, was da jetzt beschrieben wurde, war ja tatsächlich so ein kontinuierlicher Kampf mit den Behörden, mit der Betriebskrankenkasse, wahrscheinlich auch noch mit der Nachfolgegesellschaft des Vulkans um die Abfindung. Also man musste dann jetzt immer kämpfen, um sein Recht zu bekommen. Und das ist natürlich schwer. Das haben wahrscheinlich auch viele gar nicht durchgehalten. Da braucht man auch ein bestimmtes Wissen für und eben Durchhaltevermögen. Und so ist wahrscheinlich dann ganz vielen Menschen ganz viel entgangen. Und da ist dann auch, ja, das ist ja auch mit Armut verbunden, ne? Also so Arbeitslosigkeit. Ja, das ist eigentlich wirklich schlimm. Und das zeigt dann auch irgendwie individuell sozusagen die besonderen Geschichten. Ne? Wenn man vor dem Ende des Vulkans ausgeschieden ist, wie jetzt die erste Person oder eine der Personen, die wir gehört haben, hat man eben diese Erfahrung nicht gemacht. Ne? Und dann kann man auch leichter zu diesem ersten Cluster gehören, was positiv zurückblickt auf den Vulkan und was damit abgeschlossen hat und was jetzt gar nicht mehr kein Interesse hat, das politisch nochmal aufzuarbeiten. Aber die andere Gruppe ist dann entweder, hat keine Stimme, weil sie die nicht, also weil sie der Sprache nicht mächtig ist oder weil sie gar nicht sozusagen gehört werden, oder sie sind eben total sauer und verarmt und verbittert und versuchen das irgendwie noch einzuklagen, und manchmal geht das dann auch erst, wenn sie verstorben sind, was natürlich dann besonders bitter ist.
Genau, das haben wir in diesem Fall, dass die Person an Asbestose erkrankt ist und letztendlich auch daran gestorben ist, und die Frau von ihm einen langen Kampf geführt hat gegen die Betriebskrankenkasse und die Nachfolgeorganisation Pegasus des Vulkans, bis das überhaupt anerkannt wird und sie sozusagen das Geld dafür erhält, um auch ohne ihren Mann noch weiterhin irgendwie einen Lebensunterhalt zu bekommen, was ein langer Weg war, bis sie diesen überhaupt erhalten hat. Was für mich doch sehr krass dargestellt wurde, was das für ein Aufwand war. Sie hat auch immer wieder davon geredet, dass nach dem Tod ihres Mannes sozusagen dieser Kampf noch weiterging und sie sich oft gar nicht in der Lage dazu gefühlt hat, diesen weiterzugehen, aber sozusagen auf dieses Geld angewiesen war und ihr oft subjektiv gefühlt vielleicht auch nur, aber Steine in den Weg gelegt wurden, weil sie überhaupt nicht wusste, was sie machen sollte. Die Kommunikation mit den Stellen, die dafür verantwortlich waren, hat einfach nicht vernünftig geklappt. Und letztendlich hat sie sozusagen dann Hilfe bekommen und es nur durch Hilfe von außen geschafft, sozusagen dagegen anzugehen und all diese Formulare oder was auch immer zu bewältigen.
Also ich meine, das ist natürlich auch irgendwie demütigend, ne? Also man wird dann in die Rolle des Bittstellers oder der Bittstellerin versetzt und nicht derjenigen mit Anspruch. Das ist einfach eine ganz andere Herangehensweise, ne? Und dafür braucht es dann wahrscheinlich schon irgendwelche kollektiven Akteure, die dann unterstützen, ne? Sei es dann Gewerkschaften oder ich weiß nicht, ob es beim Vulkan, das weißt du vielleicht besser, ob es dann noch einen Verein gibt der ehemaligen, die sich so ein bisschen dieser Sache annehmen, weil ich meine, umso älter man wird, umso schwerer ist natürlich auch so ein Kampf überhaupt noch auszufechten, ne?
Also es gab immer noch so einen runden Tisch nach dem Vulkan, der hat sich so genannt, und eine Organisation, die sich damit beschäftigt hat, mit den ehemaligen Leuten vom Vulkan auf einer, aber auch auf einer emotionalen Ebene, aber wie da jetzt der aktuelle Stand ist und ob sie sozusagen noch ähnliche Fälle wie diesen gerade benannten haben, sowas behandeln, das weiß ich nicht.
Ja. Also man kann natürlich auch sagen, es wäre auch schon auch eine Verantwortung der Landespolitik gewesen, ne? Wir haben ja auch auf dem Blog schon ein bisschen was gelesen zu der Frage, was eigentlich beim Vulkan schiefgelaufen ist. Und da hat ja die Landespolitik auch einen gehörigen Anteil dran, auch wenn sie das versucht hat, immer abzustreiten. Und die Arbeitslosigkeit ist das eine, aber dann der Umgang mit denjenigen, die davon betroffen sind, ist das andere. Da hätte man sich vielleicht auch schon noch mehr entgegenkommen und mehr auch Einsatz der Landespolitik oder der dann in dem Fall des Senats und der nachgelagerten Behörden gewünscht. Also das, weil diese Leute eben auch ihr ganzes Leben lang sozusagen für den Vulkan gearbeitet haben, und dann kann man sie nicht einfach so im Stich lassen, wenn das dann zu Ende ist.
Genau, ich finde es auch interessant, dass dieser große Kampf jahrelang geführt wurde, dass der Vulkan nicht pleite gehen darf.
Ja.
Man alles daran oder vieles daran gesetzt hat, viel Geld reingepumpt hat, um sozusagen diesen großen Knall zu verhindern. Aber als dieser große Knall dann vielleicht auch stattfinden musste, das Auffangen nicht funktioniert hat. Also man hat nur probiert, diesen großen Knall zu verhindern und nicht diesen Knall abzudämpfen, wenn ich das so mal sagen
kann. Ja, und wir wissen ja jetzt auch im Nachhinein, dass viele sozusagen Aktivitäten auf diesem Weg, das verhindern zu wollen, genau dazu beigetragen haben. Also dieses Aufblähen, das ist im Nachhinein natürlich immer leichter zu sagen als in der Situation selbst, aber man wollte ja aus der Pleite der AG Weser sozusagen die Lehren ziehen und das auf jeden Fall verhindern. Und das hat dazu geführt, dass man so eine große Strategie fährt. Wir werden jetzt ein Mischkonzern und kaufen ganz viele Dinge auf und sozusagen blähen auch immer die Unternehmensverschuldung weiter auf. Das hat ja noch dazu beigetragen, dass der Vulkan dann so gescheitert ist. Also du hast schon recht, man hätte dann sozusagen beim... Die Nachsorge hätte man eigentlich mit ähnlichem Nachdruck betreiben müssen und sich dann nicht einfach zurücklehnen und sagen, ja, das waren ja die internationalen Märkte, da können wir nichts mehr für. Das reicht dann halt irgendwie nicht aus, finde ich.
So, im Vorhinein haben wir jetzt ja doch schon die zwei Seiten einmal kennengelernt. Zum einen die Seite, dass der Bremer Vulkan ein toller Arbeitgeber war und den Bremer Norden geprägt hat. Auf der anderen Seite hatten wir jetzt, dass der Bremer Vulkan natürlich auch seine Schwächen hatte, dass viele Leute mit dem Vulkan auch, wenn ich so sagen darf, zugrunde gegangen sind. Die Gesundheit hat sich verschlechtert. Der Vulkan war vielleicht nicht immer nur der Allheilsbringer für den Bremer Norden. Und wir wollen uns jetzt noch einmal ein bisschen genauer die Leitfrage angucken. War der Bremer Vulkan ein besonderer Arbeitgeber für den Bremer Norden?
Also ich glaube, erstmal muss man schon sagen, ja. Das war natürlich ein besonderer Arbeitgeber, einfach weil eine besondere Bedeutung für die sozusagen politische Ökonomie des Bremer Nordens einfach hatte. Ne? Wegen der schieren Größe und dann auch der Zentralität, glaube ich. Ne? Also schon die Zuliefererindustrie, und das war alles sozusagen auf den Vulkan hin orientiert. Und er hat ja viele, viele Menschen nicht nur aus Bremen-Nord beschäftigt, sondern hat ja auch Menschen angezogen, die dann aus auch anderen Teilen der Welt sozusagen hergekommen sind. Und damit war das natürlich sozusagen rein ökonomisch betrachtet, würde ich schon sagen, ein besonderer Arbeitgeber. Und wir haben ja jetzt auch schon gesehen, dass auch kulturell, wenn man das sagen kann, ist eine gewisse, ja, besondere Identifikation, nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern auch kollektiv in der Region mit diesem Unternehmen gab. Ne? Das kennen wir auch aus anderen Bereichen, das ist gar nicht so unüblich. Ne? Bergbau, Stahl, das sind oft auch manchmal sogar Automobilbau. Das sind oft so Leitindustrien, die auch kulturell was mit den Menschen schon auch machen. Das sieht man dann in der Bildsprache und also das taucht überall auf. Insofern würde ich erstmal sagen, aus diesen beiden Gründen, ja, besonderer Arbeitgeber.
Die beiden Gründe würde ich so stehen lassen, da würde ich gar nichts gegen sagen, aber ich würde zum einen sozusagen diese humane Perspektive nochmal beleuchten, die wir am Anfang im Interview gehört haben, dass halt gerade der Arbeitgeber immer nur in einem positiven Licht war und auch in einer positiven Erinnerung. Und ich glaube, dass wenn wir den unter diesen Umständen betrachten, war der Bremer Vulkan ein vergleichbarer Arbeitgeber zu vielen anderen. Also der Vulkan war kein Allheilsbringer für Bremen-Nord. Er hat strukturell viel bedeutet für den Bremer Norden. Viele Zuliefererfirmen, wie das gerade gesagt hat, wirtschaftlich eine große Rolle gespielt über viele Jahre. Aber halt auch diese Verwertungslogik von großen Unternehmen doch geprägt. Mhm. Wie wir die Zahlen gesehen haben, die Gesundheit von vielen Leuten hat gelitten. Und die Leute hatten auch eine sehr physische und psychische Belastung durch den Vulkan, wie es vielleicht auch in der großen Industrie oftmals vorkommt. Demnach würde ich sagen, dass diese Leitfrage nicht so ganz eindeutig zu beantworten ist. Klar, auf der einen Seite war er ein besonderer Arbeitgeber, er hat den Bremer Norden geprägt, er hat ihn wirtschaftlich aufgebaut, er war über fast 100 Jahre ein wirklich wichtiger Arbeitgeber, aber auf der anderen Seite lässt er sich natürlich mit vergleichbarer Großindustrie gleichsetzen und hat Leute sozusagen in einer Verwertungslogik belastet.
Hm. Ja, wahrscheinlich ist die Antwort so ein Ja, aber, oder? Also ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass insofern der Vulkan war dann doch auch ein normaler Arbeitgeber, wenn man ihn vergleicht mit anderen Großbetrieben, auch in anderen Regionen. Und das sieht man sozusagen die starke Arbeitsbelastung, Akkordarbeit, und man sieht auch Dinge, die ganz interessant dann auftreten, so ab den 70ern verändert sich diese Organisationsstruktur auch so ein bisschen im Vulkan, und da macht der Vulkan eigentlich so Trends mit, die es auch in anderen Betrieben gibt. Ne? Also die Belegschaft wird so ein bisschen aufgesplittet in verschiedene Einheiten, es gibt dann Leiharbeit zum Beispiel, ne? Das beschreibt Johanna Wolf ganz, ganz gut. Hier gibt es so eine Studie über den Bremer Vulkan, den können wir wahrscheinlich auch verlinken, dann nochmal in dem Blogbeitrag, wo sie auch schreibt, es gibt so so einen Trend hin zu Flexibilisierung der Arbeitskraft, was natürlich auch ein Problem dann ist für die gewerkschaftliche Vertretung. Das gab es beim Vulkan natürlich eben auch. Outsourcing, ne, das nächste Thema, so Dinge, die haben wir jetzt gar nicht besprochen, aber auch das ist etwas Typisches in so großen Industriebetrieben, was da eben beim Vulkan aufgetreten ist, und dass das sozusagen alles auf Kosten der Arbeits- oder ja, der Gesundheit eigentlich dieser Menschen, die da gearbeitet haben, ne, geht, ist nur auch wiederum nichts Untypisches im Kapitalismus, würde ich sagen. Insofern dann doch vielleicht ein schnöder Arbeitgeber wie alle anderen auch. Aber spannend ist ja schon auch, dass die Leute, die da gearbeitet haben, oft sagen, ja, es war hart, ja, es war Knochenarbeit, ja, ich habe jetzt irgendwie kaputte Knie und so weiter und so fort, aber es war doch irgendwie eine schöne Zeit. Zumindest die, wenn sie in diesem ersten, wie wir besprochen haben, ne, in diesem ersten Cluster waren und den versöhnlichen Abschied hatten, dann blicken die doch irgendwie, haben die nach wie vor so eine Identifikation. Und das gibt es eben nicht bei, also es gibt es bei ganz großen Betrieben, aber bei den allermeisten Betrieben, glaube ich, nicht. Und ich hätte jetzt noch zwei Sachen. Ich habe noch zwei Texte. Ein guter Dozent hat natürlich immer noch Texte parat, die man noch weiterlesen kann. Es gibt zwei spannende Sachen noch. Einmal von Renate Meyer-Braun, ich glaube sogar aus dem Bremischen Jahrbuch. Ein Text aus dem Jahr 2013 über Frauenarbeit im Schiffbau, Schweißerinnen auf dem Bremer Vulkan. Das ist total spannend. Ziemlich genau heute, vor einigen Jahren, 1983, im August 1983, wurde das erste Mal ein Schiff von einer Frau getauft. Und zwar nicht das war nicht die Tochter des Reeders oder so, sondern das war die Schweißerin Elvira Vierke, glaube ich. Und die wird hier interviewt mit ein paar anderen Frauen noch und die schildert so ein bisschen ihre Erfahrungen. Und das ist total spannend. Das ist auch sozusagen methodisch ganz spannend, weil das so Lebenslauf-Interviews sind. Aber man erfährt auch nochmal, was diese Arbeit bedeutet hat, auch nochmal insbesondere für Frauen, die eben nicht nur dieser harten Arbeitsbelastung ausgesetzt waren wie ihre männlichen Kollegen, sondern auch noch dem Sexismus, den es dann natürlich gab, und die sozusagen ganz andere Perspektiven nochmal haben. Also das finde ich total spannend. Ich hätte vorher auch nicht an die Schweißerinnen beim Bremer Vulkan gedacht und auch nicht an die türkischen Schweißerinnen, die hier auch nochmal eine große Rolle spielen. Und dann gibt es noch von Christian Ebhardt, der jetzt am Deutschen Schifffahrtsmuseum in DSM jedenfalls in Bremerhaven arbeitet, einen Text auch über die Arbeitsbedingungen und die Körper, die Rolle von Körpern im Schiffbau. Und da geht es eben auch um den Bremer Vulkan. Das können wir, glaube ich, auch verlinken. Da sieht man eben auch nochmal, was das bedeutet, eigentlich so eine harte Arbeit, und was das macht mit den Menschen und mit ihrer Wahrnehmung auch von so Körperlichkeit.
Perfekt. Dann sage ich zum Ende noch einmal vielen Dank an alle Leute, die uns bis hierhin gelauscht haben. Ich denke, dass der Podcast jetzt doch ein bisschen länger als die anderen geworden ist.
Aber hat sich gelohnt, oder?
Ich denke auch, dass es sich gelohnt hat. Ich bin sehr zufrieden damit. Freue mich, wenn ihr, wie gesagt, bis hier dran geblieben seid. Sag nochmal dir vielen Dank, Sebastian, gerne, dass du mir bei diesem Podcast geholfen hast. Und verabschiede mich und wünsche euch allen noch einen schönen Tag.
Jo, ja, den Welthandel verstehst du sowieso nicht. Ja, teilweise fährst du leere Container in die Richtung und fährst mit leeren Container wieder zurück.